wo es um das Vergleichen ging. Ich glaube, wir alle kennen das, dass man sich vergleicht. Man vergleicht sich mit Menschen, wo man denkt, die können irgendwas besonders toll. Und prinzipiell zu Leuten aufzuschauen, die was gut können, ist ja nicht verkehrt. Oder von Leuten lernen zu wollen, die in einem bestimmten Bereich gut sind, ist auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, wenn das zu so einem Vergleichen wird, wo ich immer schlechter abschneide oder mich dann mit den Allerbesten vergleiche, dann kommt da so eine Unzufriedenheit ins eigene Leben. Und ich glaube, dass das wirklich ganz wertvoll ist, was heute Morgen als Impuls kam, dass wir uns nicht ständig mit anderen vergleichen, sondern dass wir wirklich wissen, Gott hat uns einzigartig geschaffen. Er hat gewisse Dinge in uns angelegt, die hat er in keinem anderen so angelegt. Und wir dürfen wir selbst sein. Und wir müssen nicht eine Kopie von jemand werden, sondern dass wir dann kraftvoll, wenn wir sind, wer wir sind. Und ich bin erinnert worden, das hatte Brian Houston in seinem Buch auch geschrieben, dass als er das erste Mal zu einem Predigtdienst in die USA eingeladen wurde, dann kam er nach vorne und es war so, alle Frauen haben zu dieser Zeit noch Röcke im Gottesdienst angehabt. Seine Frau war die erste mit Hosen, da haben sie sich schon ein bisschen unwohl gefühlt. Und dann hatte er einen Pferdeschwanz und hat irgendwie nicht so ganz in das gepasst, wie die Pastoren in den USA aussahen damals. Und er hat gesagt, irgendwie hat er sich unwohl gefühlt und hat gedacht, er muss sich jetzt dem anpassen, er muss irgendwie anders sein. Und kurz bevor er nach vorne ist, hat irgendwer zu ihm gesagt, sei einfach du selbst, wir lieben den Australier. Ja, wir brauchen nicht einen anderen Amerikaner, sondern du bist da, weil wir dich mögen, so wie du bist. Und ich glaube, dass das eine ganz wertvolle Botschaft an uns alle ist. Ja, wir beenden ja mit der heutigen Predigt die Serie zum Thema Dankbarkeit. Wir haben eine vielseitige Reise durch ein sehr wichtiges und auch ein sehr geistliches Thema gemacht. Und ich hoffe und ich bete regelmäßig, dass Predigten nicht nur einfach von unseren Ohren gehört werden, sondern dass bei der Predigt im Herzen von jedem von uns wirklich was ankommt, das, was Gott bewirken möchte. Weil ich glaube, dass das Wort Gottes Kraft hat, unser Denken zu erneuern und unser Leben zu verändern, wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen. Kann mich auch hinsetzen und zumachen, dann passiert nichts. Oder ich komme mit einem offenen Herzen und sage wirklich, Jesus, was willst du mir sagen? Und dann kann ich was mitnehmen und dann wird es eine Veränderung in mein Leben bringen. Ich möchte zu Beginn nochmal eine kurze Zusammenfassung machen von dem, was wir bisher gehört haben. Gestartet sind wir ja mit dem Lebensstil Dankbarkeit. Lebensstil als die Art, wie ein Mensch sein Leben gestaltet. Dass Lebensstil eine Entscheidung ist, die ich treffe, wie ich mein Leben führen möchte, nach was ich es ausrichte. Und dass eine dankbare Grundhaltung zu entwickeln, wirklich zu einem Lebensstil werden kann und ich meine auch sollte. Dass Dankbarkeit lernbar ist. Das haben wir von Paulus gehört, wo er in Philipper 4, Vers 10 sagt, ich bin von Herzen dankbar. Geht es ein bisschen weiter und dann heißt es, schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen, ob ich wenig habe oder viel, beides ist mir durchaus vertraut. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel haben oder Überfluss, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Dankbar sein und dankbar leben können wir lernen. Es ist nicht abhängig von der Lebenssituation oder den Umständen, in denen wir uns befinden. Paulus hat es gelernt und es macht mir Mut, wenn uns Dankbarkeit oder wenn mir Dankbarkeit mal nicht so einfach fällt. Wir dürfen Lernende sein und Lernende bleiben. Ich erinnere an die Geschichte von Paulus und Silas, die misshandelt in einem Block im Kerker eingepfercht, mitten in der Nacht anfangen zu beten und Gott zu loben. Unfassbar eigentlich. Wie kann man Gott da denn noch loben? Aber anstatt Gott Vorwürfe zu machen oder sich selbst zu bemitleiden, wozu sie ja Grund gehabt hätten, loben sie Gott inmitten der widrigsten Umstände. Sie richten ihren Blick auf Gottes Möglichkeiten und nicht auf die gegenwärtige Situation. Und das lädt Gottes übernatürliches Handeln ein. Es kommt zu einem Erdbeben, die Mauern beginnen zu wackeln, die Fesseln fallen ab. Und nicht nur von ihnen, sondern von allen Gefangenen, die dabei waren. Heißt, wenn wir so eine Haltung der Dankbarkeit und des Lobes leben, dann bringt es Freiheit, nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen um uns herum. Wir haben gehört von Studien und Forschungen aus der Wissenschaft, die nun belegen, was die Bibel schon lange sagt, nämlich, dass Dankbarkeit sich auf unser Wohlbefinden auswirkt, dass es der Glücksweg Nummer 1 ist. Ja, und dass er was mit unserer Gesundheit macht. Wenn ich an einen guten und liebenden Gott glaube, dann kann ich ihm für alles dankbar sein oder besser gesagt in allem dankbar sein. Ging es ja um die Bibelstelle, wo es heißt, in jeder Lebenslage sollen wir Gott dankbar sein. Das heißt für mich nicht, ich muss Gott für alles dankbar sein, sondern in allem kann ich Gott dankbar sein. Auch für Dinge, die ich nicht verstehe oder für Dinge, die manchmal auch schwer sind. Und mir hat das Zitat da von Dietrich Bonhoeffer so gut gefallen, wo er sagt, in der Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit. In ihr wird das Vergangene fruchtbar für die Gegenwart. Das müsst ihr alle aufschreiben, falls ihr es nicht schon bei der Predigt damals gemacht habt. Das ist wirklich gut. Anhand der Psalmen haben wir aber auch gesehen, dass wir mit all unseren Emotionen und Empfindungen ehrlich zu Gott kommen dürfen. Gott kann mit unseren Emotionen umgehen. Ich denke nur, was schwierig ist, wenn sich negative Dinge in unserem Herzen festigen und irgendwann zu einer Haltung werden. Gott hat kein Problem damit, wenn wir ihm sagen, über was wir uns ärgern oder was wir mal nicht verstehen oder mal ehrlich rauslassen, wie es uns geht. Aber wenn wir nicht auf unser Herz aufpassen und Dinge anfangen, sich zu festigen und irgendwann zu einer Haltung werden, dann nimmt sie negativ Einfluss auch auf unser Leben. Nehmen wir mal das Beispiel Vergebung. Ich ärgere mich über jemanden, wie der mich behandelt hat. Und dann ärgere ich mich. Und dann kann ich das auch an der richtigen Stelle loswerden. dann sollte ich aber irgendwann an den Punkt kommen, wo ich sage, ich vergebe das und ich lasse das los. Weil wenn ich das nicht tue, wird diese Haltung fest, dann wird sie zu Bitterkeit. Und Bitterkeit wirkt sich negativ und zerstörerisch auf mein Leben aus und dann auch die Leute, die ich mit dem vergifte, was ich so gegen den anderen in mir habe, weil das seinen Weg nach außen finden wird. Bitterkeit kann so nett unterdrücken, die kommt irgendwann hoch. So, wir dürfen ehrlich sein, aber wir müssen aufpassen, dass negative Haltungen in uns sich nicht festigen. Wir haben uns damit beschäftigt, Schatzsucher im Leben von Menschen zu sein, anstatt Fehlerfinder. Das Gute, also die Schätze im Leben von Menschen zu suchen, hervorzuheben und zu ehren, anstatt an ihnen rumzunörgeln und die Fehler zu kritisieren und sie an ihren Fehlern festzumachen. Mich hat damals so bei der Predigt von Werner besonders angesprochen, dass die Fehlerfinderei ja eigentlich ihren Ursprung durch die Schlange im Garten Eden gehabt hat. Alles war gut, Adam und Eva waren zufrieden, sie waren in enger Gemeinschaft mit Gott und dann kommt die Schlange, lenkt den Blick auf den einzigsten Baum im Garten, von dem sie nicht essen sollten und pflanzt sehr geschickt einen Mangelgedanken in ihrem Herzen. Und sie denken auf einmal, wenn ich nur das hätte oder nur von dem essen könnte, dann wäre alles gut. Dabei hatten sie alles, was sie gebraucht haben. Wir haben uns mit dem Schlachtfeld unserer Gedanken beschäftigt. Unsere Gedanken und unser Denken sind der Vorläufer all dessen, was wir irgendwann tun. Und deswegen sollten wir unser Denken von Gott erneuern lassen und verändern lassen. Ungute und nicht jesusmäßige Denkweisen erkennen und ablegen. Angstvolles und sorgenvolles Denken, kritisches, richtendes, argwöhnisches Denken und mit Gottes guter Wahrheit für unser Leben ersetzen. Negative Dinge führen zu einem kraftlosen Leben und ich glaube, ein kraftvolles Leben dagegen kann nicht ohne Dankbarkeit geführt werden. Wir haben gehört, dass dankbar zu leben und dankbar zu geben, egal ob es um Zeit oder Geld oder meine Fähigkeiten geht, immer mich selbst auch beschenkt, wenn ich großzügig mit anderen teile. Wir haben gehört von der Geschichte aus Lukas 17, ich habe gehört, die habt ihr letzten Sonntag nochmal gehört mit ein paar anderen Aspekten, von den 10 Aussätzigen, die geheilt werden, von denen nur einer zurückkommt, um sich bei Jesus zu bedanken. Und davon, dass wir manchmal gar nicht so anders sind. An Muttertag ging es um Merci, dass es dich gibt. Die Predigt gibt es nicht online, deswegen habe ich sie nicht gehört. Aber ich weiß, dass es darum ging, wertvollen Menschen in unserem Leben zu danken, dass es sie gibt und ganz besonders unseren Mamas. An Pfingsten haben wir gehört über die Dankbarkeit für den Heiligen Geist, der uns von innen heraus verändert und aus unserem Leben fließt. Von Jesus, der gesagt hat, es ist gut, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommen kann. Und heute ist das abschließende Thema Herzensdankstelle oder Herzenstankstelle. In diesem Wort sind ja 3 Aspekte enthalten. Unser Herz, die Tankstelle und der Dank. Und jedem dieser Aspekte möchte ich mich abschließend nochmal kurz widmen. Unser Herz. In Sprüche 4, Vers 23, sehr bekannter Vers, da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Damit ist ja nicht das fleischerne Herz in unserem Körper gemeint, sondern das Herz als Sitz unserer Persönlichkeit und unserer Empfindung. Wir können Traurigkeit oder Trauer in unserem Herzen empfinden, aber auch Freude. Unser Herz kann Erschrecken oder Angst verspüren. Wir können aber auch von Herzen dankbar sein. Menschen finden Platz in unserem Herzen. Und auch Gott kann darin wohnen, wenn wir ihn einladen. Im Herzen werden Dinge durchdacht, beurteilt und Entscheidungen getroffen. Im Herzen können Träume und Visionen entstehen. So, wir entscheiden, was wir in unser Herz lassen. Und das, was dort Raum gewinnt, nimmt großen Einfluss auf unser Leben. Und ich glaube, deswegen legt die Bibel so einen großen Wert darauf, dass wir auf unser Herz aufpassen sollen. Denn das, was im Herzen passiert, hat Auswirkungen auf unser Leben. Im Herzen werden Menschen auch positiv berührt oder bewegt oder auch negativ getroffen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn jemand, der dir wirklich wichtig ist, dich verletzt, dann kann das sein, dass du den Schmerz körperlich spürst. Das müssen schon gravierende Dinge sein, da geht es nicht um irgendwelche Pillepalle-Sachen, aber wenn jemand wirklich was sagt, was dir richtig wehtut, dann habe ich das wirklich schon erlebt, dass mein Herz auf einmal anfängt weh zu tun. Ich denke, das gibt's doch nicht, das ist ja eigentlich was, das spielt sich woanders ab, aber du kannst es fast körperlich spüren. Oder wenn Gott uns in besonderer Weise begegnet, dann ja meistens auf der Ebene, dass uns etwas tief im Inneren anspricht, dass wir uns berührt fühlen, dass wir angesprochen sind. Mehr als alles, sagt die Bibel, bewahre dein Herz oder behüte dein Herz, weil unser Herzenszustand oder unsere Herzenshaltung unser Leben maßgeblich beeinflusst und sich auswirkt. Dankbarkeit ist eben auch eine Herzenshaltung, die uns näher an das Herz Gottes führt. Ich habe vor ein paar Wochen ein Zitat von Bill Johnson gelesen, da hat er das Folgende gesagt, Thanksgiving gives you an audience with a king. Also, ich übersetze es mal frei, Dank geben oder gibt dir eine Audienz beim König, gibt dir einen Termin bei Gott. Gott ist viel mehr an der Beziehung mit uns, an der Entwicklung unseres Charakters und an unserer Herzenshaltung interessiert, als an dem, was wir für ihn leisten. Und ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder sagen und auch immer wieder hören, auch wenn wir das eigentlich wissen. Gott geht es um unsere Haltung. Das Zweite, auftanken bei Jesus. Stark sein, Ausdauer haben, Durchhaltevermögen beweisen, belastbar sein. Wer wünscht sich das nicht? Aber ohne den richtigen Treibstoff läuft das nicht. Selbst ein Auto der Spitzenklasse bleibt regungslos stehen, wenn das Benzin aufgebraucht ist. Das teuerste Modell mit der höchsten PS-Zahl bewegt sich keinen Zentimeter weiter, wenn der Tank leer ist. Nicht viel anders ist bei uns Menschen auch. Auch wir können leer laufen. Im Übrigen gibt es eine Studie, die belegt, dass Christen und Nichtchristen in häufig gleicher Anzahl einen Burnout erleben oder eben kraftlos werden. Ist ja interessant. Besonders dann, wenn wir im Leben hochtourig fahren, um mal in der Autosprache zu bleiben, besteht die Gefahr, irgendwann leer zu laufen. Und wir brauchen alle immer wieder einen Ort der Erholung, der Entspannung und des Auftankens. Jeder, auch die stärkste Persönlichkeit, bedarf solcher Momente. Und in Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus ja diesen bekannten Vers, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und bei ihm aufzutanken. Wenn er sagt, alle, die ihr mühselig und beladen seid, dann sagt er, alle, die ihr angestrengt seid, alle, die ihr euch aufgerieben fühlt, alle, die mit ihrer eigenen Kraft am Ende sind, die beschwert und belastet leben, denen das Leben im Moment vielleicht Mühe bereitet. Jesus lädt alle ein, die sich so fühlen, zu ihm zu kommen. Kommt her zu mir, sagt er. Das sind diese ausgestreckten Arme von Jesus, die auf dich warten. Komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Beladen kann man ja sein mit allem Möglichen, mit zu viel Arbeit, mit zu viel Stress, vielleicht aber auch mit Schuld. Nicht selten leiden Menschen, weil sie so einen Rucksack von Schuld mit sich rumtragen, wo sie an Menschen oder an Gott, an wem auch immer, schuldig geworden sind. Aber wie gut, dass Jesus auch dafür die Lösung geschaffen hat. Ich darf ihn um Vergebung bitten und seine Vergebung wird für mich wirksam, für mein Vergehen wirksam und erfahrbar. Ich darf frei werden von dem, was mich belastet. Im Anschluss schließt sich die Verheißung an, ich will euch erquicken. Das meint, ich will euch erfrischen, ich will euch stärken, ich will euch neu beleben, ich will euch neue Kraft schenken. Und Jesus verheißt, dass wenn wir sein Joch auf uns nehmen und von ihm lernen, dann werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Sein Joch auf uns zu nehmen, hört sich ja vielleicht im ersten Moment nach zusätzlicher Belastung an. Da kommt noch was auf mich, wenn ich schon sowieso genug habe. Aber eigentlich meint es einfach, von Jesus zu lernen, in seinen Ordnungen zu leben. Weil diese Ordnungen gut für uns sind und sich segensreich auf unser Leben auswirken. Wenn wir das tun, werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Ich bin da erinnert worden an Matthäus 16, Vers 26, wo es heißt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, doch nehme Schaden an seiner Seele. Das ist so wahr. Was nützt alles Geld der Welt, wenn du seelisch irgendwie ein Wrack bist? Das nützt dir gar nichts, gar nichts. Was nützt dir ganz viel Schönes, wenn du es nicht genießen kannst, weil du unruhig bist und weil du keinen Frieden findest? Ich nehme nicht selten wahr, dass Menschen, die so ihr eigenes Ding durchziehen und sich dabei weder nach Gottes Maßstäben richten noch von Menschen irgendwas sagen lassen, dass die im ersten Blick oft sehr frei und sehr souverän wirken. Aber wenn man länger mit ihnen redet und ein bisschen mehr Einblick bekommt, man sehr leicht feststellen kann, dass genau das eben fehlt, dass die Seele nicht zur Ruhe kommen kann, dass da kein Friede ist und dass das stark sein nach außen und so souverän und sicher wirken, dann manchmal anfängt doch zu bröckeln. Menschen fliehen vor Stille und Ruhe, weil sie gar nicht ertragen, weil sie sich mit sich selbst auseinandersetzen müssten oder vielleicht mit Schwierigkeiten oder Dingen, ja, wo es ihnen einfach schwer fällt. Jesus möchte uns wirkliche Ruhe und tiefen Frieden schenken, trotz vielleicht durchaus widriger Umstände, die es geben kann. Und das ist einfach das, was übernatürlich ist. Ich kann keinen Frieden in mein Leben bringen. Ich kann versuchen, mich anzustrengen, aber wer wirklich Probleme hat, der weiß, dass man das nicht produzieren kann, sondern es ist was, was Jesus schenken muss. Jesus sieht dich und er kennt dich und er weiß genau, was du brauchst, ganz individuell. Was mir gut tut, kann dir vielleicht gar nicht helfen und umgekehrt. Jesus weiß, was wir wirklich brauchen und was uns gut tut und er beschenkt uns so gern. Ich habe vor, ich glaube einem Jahr war das in der Prophetie von der Sabine Deron, da hat sie mal zu mir gesagt, ich sehe dich reisen und ich sehe dich unter Palmen in der Hängematte liegen. Und ich sehe, dass das die Art ist, wie du entspannst und Gott wird es jetzt immer wieder schenken, weil er weiß, was du brauchst und was dir gut tut. Amen dazu. Und das war so eingebettet in ganz viel Geistliches und dann so zwischendrin das. Und ich fand es so cool, weil ich einfach Urlaub liebe und ich liebe das Meer und den Strand und die Palmen. Was glaubt ihr, wie ich vor ein paar Wochen in der Hängematte lag, mit Palmen über mir im Strand, habe ich gedacht, danke Sabine, danke Jesus. Jesus weiß, was uns gut tut, ganz individuell. Komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wenn wir bei Jesus auftanken, dann schließt uns das an eine Quelle an von einzigartiger Qualität, von Originalität, die Gutes in unserem Leben bewirkt. Deswegen müssen wir unseren Tank im Blick haben, um rechtzeitig nach und auch wieder aufzutanken. Was für unser Auto gilt, gilt für unser ganzes Leben und auch für unseren Glauben. Wir haben in uns selbst keine unbegrenzten Spritreserven, keine unerschöpfliche Kraft. Das hätten wir gerne, aber die unerschöpfliche Kraftquellen, die liegen außerhalb von uns selbst. Bei Gott, bei Jesus, beim Heiligen Geist dürfen wir auftanken. Sein Geist will uns beständig neu erfüllen. Wer in seinem Leben und seinen Alltag mit Kraft erfüllt sein möchte, der braucht die Verbindung zu dieser nie versiegenden Quelle, nämlich Gott selbst. Im Psalm 36, Vers 10 heißt es: Du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir. Und wenn wir an diese Quelle anzapfen, dann dürfen wir immer wieder neue Kraft und neues Leben empfangen. Wisst ihr, ich denke immer wieder, was nützt das beste Ziel und die beste Absicht, wenn wir unterwegs liegen bleiben? Wie es darum ging, in die Rentenkasse vom BFP ins Versorgungswerk einzutreten, da habe ich mich mit dem Verantwortlichen unterhalten. Und es ging darum, dass man da die 5 Jahre haben muss, dass dieser Anspruch dann auch gültig wird, genau irgendwie so. Und dann hat er habe ich gesagt, ja, also das habe ich schon vor. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, manchmal starten Leute so verheißungsvoll und nach ein paar Jahren liegt der Dienst brach, weil irgendwas passiert ist, weil sie ausgebrannt sind, weil Dinge sich nicht so entwickelt haben. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass ich das höre, aber es hat mir wieder so gezeigt, ja, was nützt die beste Absicht, wenn wir unterwegs liegen bleiben. Deswegen ist es wichtig, nicht nur gut zu starten, sondern gut auf sich aufzupassen, dass wir am Ende auch gut ankommen. Ja? Wir brauchen Tankstellen für unser Glauben und für unser Leben. Deswegen ist es gut, wenn wir als Christen in Gemeinschaft mit anderen leben, wenn wir in Gemeinde verankert sind, wenn wir in Beziehung zu anderen Christen leben. Natürlich ist man selbst verantwortlich, zumindest wenn man kein Babychrist mehr ist, sich auch geistlich zu ernähren, indem man Bibel liest, betet, auch Lobpreis macht. Aber die Gemeinschaft, die Predigt, gesunde Lehre, der Austausch, das Miteinander, das auch sich manchmal aneinander reiben, sich konstruktiv miteinander auseinandersetzen und voneinander lernen, ist letztendlich unersetzlich für geistlichen Wachstum. Und ich habe mich gerade gestern mit jemandem kurz drüber unterhalten, dass du es Christen anmerkst, wenn sie sich dem entziehen. Mit der Zeit merkst du das einfach. Lies die Bibel, lies gute christliche Literatur, die deinen Glauben stärkt. Hör gute Musik, die dir gefällt, die dich ermutigt, die dich näher an das Herz Gottes bringt. Besuch Seminare und Konferenzen zu Themen, in denen du dich weiterentwickeln möchtest, und bring dich ein in deine Gemeinde. Für mich waren große geistliche Tankstellen auch immer wieder prophetische Worte, die in mein Leben gesprochen wurden, von denen ich ermutigt wurde, wo ich erlebt habe, Gott sieht mich wirklich, ganz persönlich, ganz individuell. Und er meint mich. Von diesen Worten habe ich gezehrt und zehre ich bis heute. Manchmal nehme ich mir mein Buch, wo ich alles aufgeschrieben habe, und dann lese ich das wieder durch und bin immer wieder erstaunt und denke, wow, davon kann ich wirklich zehren. Das sind auch Tankstellen für mich. Und das Wichtigste, das, was Jesus sagt, komm zu mir, suchen wir die Gemeinschaft mit Gott und die Beziehung mit Jesus. Wir brauchen aber auch Tankstellen im Alltag. Neben den geistlichen Dingen gibt es auch ganz praktische Dinge, bei denen ich zum Beispiel auftanke. Dinge, die mir Freude machen, die mir einfach gut tun. An erster Stelle Reisen und Urlaub machen. Wenn ich Sonne, Strand und Meer habe, bin ich einfach glücklich. Der Sand zwischen den Zehen, das Meerrauschen, mein Mann an der Seite, der Salzgehalt in der Luft, ich finde es einfach richtig toll. Das ist so wohltuend und auftanken für mich. Es geht aber auch einfacher, ein gutes Essen zum Beispiel. Einen leckeren Nizza-Salat mit Hausdressing im Detox. Oder die Nummer 66 beim Kanton, die ich nicht aussprechen kann. Oder einfach eine Tafel Milka Vollmilchschokolade. Tragen zu meinem Wohlbefinden bei. Vielleicht nicht immer hier, aber zumindest mental. Einen schönen Tag allein mit meinem Mann zu verbringen, das genieße ich. Manchmal machen wir das, wenn wir beide mal einen Tag frei haben, fahren wir irgendwo hin, gehen was Gutes essen, gehen bummeln. Das ist auftanken. Zusammen sein mit meiner Familie ist für mich auftanken. Treffen mit guten Freunden. An dem Abend, bevor wir in Urlaub gefahren sind, haben Tom und Conny uns eingeladen zu einem tollen Grillen und leckeren Salaten. Das war so ein richtig toller Abend zum Auftanken. Ich mache gerne einen Wellness-Tag oder Abend. bummel gern durchs Maison du Mont in Mannheim. Was Schönes zum Anziehen kaufen, ein gutes Konzert besuchen. Sich einfach immer wieder kleine Alltag-Highlights setzen, auf die man sich freut. Das ist wirklich wichtig und das tut uns gut. Einfach mal den Computer und das Handy ausmachen, keine E-Mails lesen und die Auszeit genießen. Ich habe was Cooles gelesen, was ich irgendwie echt gut fand. Gerade dann, wenn man gerne und auch viel an andere gibt, dann muss man ja auch auf sich selbst aufpassen. Und da hat jemand geschrieben, Tankstelle wegen Eigenbedarf geschlossen. Das fand ich super. Tankstelle wegen Eigenbedarf geschlossen. Manchmal müssen wir das auf unser Facebook-Titelbild schreiben oder wo auch immer wir unterwegs sind. Tankstelle wegen Eigenbedarf geschlossen. Augustinus hat gesagt, die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Und das ist wirklich so. Wir brauchen Dinge, die uns Spaß machen, die uns Freude bringen. Und ich merke immer eins, Jesus ist da voll mit dabei. Der letzte Punkt ist ein kurzer Punkt. Dankstelle Gott. Auf den Neupastorentagen hat Ingolf Elsel was gesagt, was mir gut gefallen hat. Er hat gesagt, wenn dir jemand dankt für einen guten Dienst, dann brauchst du nicht irgendwie komisch berührt zu wirken, sondern dann freust du dich, bedankst dich, aber am Ende des Tages verbuchst du den Dank richtig. Versteht ihr? Das fand ich super, genau. Du bedankst dich, du freust dich darüber, aber am Ende des Tages verbuchst du den Dank bei Gott, weil du weißt, dass alles, was du hast, von ihm kommt. Egal wie deine Situation auch aussehen mag, möchte ich ermutigen, deinen Blick nicht auf die scheinbaren Unmöglichkeiten, sondern auf Gottes Möglichkeiten zu richten und ihm zu danken, dass er alles in seiner Hand hält. In 1. Korinther 15, Vers 57 heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Was für ein guter Abschluss, oder? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind auf der Siegerseite, wir sind auf der Gewinnerseite. Wir müssen das immer mal wieder hören, wir müssen es auch immer mal wieder proklamieren über unserem eigenen Leben, über dem Leben von Menschen und auch über unserer Gemeinde. Jesus Christus ist der, der uns den Sieg gibt und wir wollen ihm danken. Bei ihm ist unser Dank an der richtigen Stelle. Und gleichzeitig ist er unsere Tankstelle, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche exklusiv für uns geöffnet hat. Amen. Wir wollen nochmal ein Lied miteinander singen. Wir haben das vorhin schon gesungen.